Wir wollen uns heute ein wenig mit dem Gebet des Herrn beschäftigen, mit dem Vaterunser. Und ich habe in den letzten Jahren dieses Gebet, das Jesus uns selbst gelehrt hat, immer mehr schätzen gelernt. Es ist für meinen Glauben und für mich persönlich unwahrscheinlich wichtig geworden. Und auch bei dem Vaterunser gibt es wieder so unterschiedliche Haltungen und Empfindungen. Und ich weiß, dass es diese Unterschiede gibt. Und so dürft ihr heute Morgen mal einige Gedanken, einige Eindrücke hören, die mir ja auch zu diesem Gebet gekommen sind. Ich lese uns aus Matthäus 6 und noch einen kleinen Abschnitt, der dem Vater unser vorausgestellt ist. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, wenn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Lehre des Gebetes über das Gebet ist bei Jesus im Matthäusevangelium eingebettet in die Bergpredigt. Sie gehört in diese Bergpredigt, in diese große Lehre hinein, wo Jesus mehr oder weniger das Volk lehrt, wo er das, was Gott wichtig ist, dem Volk weitergibt. Er ist sozusagen wie Mose. So wie Mose vom Sinai den Willen Gottes in der Gestalt der 10 Gebote empfangen hat, so ist Jesus der neue Mose, der neue Prophet, der das verkündigt, was nicht so neu ist, was Gott immer schon gewollt hat. Aber Jesus kann es als der Herr, als der Offenbarer neu den Menschen nahebringen. Und so ist auch das Vaterunser und die Lehre vom Gebet in diesen Kontext im Matthäusevangelium eingebettet. Und so heißt es am Anfang der Bergpredigt: Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Das ist dieser Kontext. Er sah das Volk, er geht auf den Berg, er setzt sich und seine Jünger treten zu ihm. Die Jünger stehen vor ihrem Herrn. Ihr Kreis ist ein ausgewählter Kreis. Ihr Kreis ist erstmal exklusiv. Jeden Einzelnen hat der Herr berufen. Aber Jesus lehrt die Jünger vor dem Volk. Das Volk, die Übrigen, sie sind sozusagen dieser größere Kreis, den Jesus erreichen will, den er gewinnen will, den er wieder in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, führen will. Manche haben das Vaterunser immer als ein exklusives Gebet verstanden, nur für die Jünger. Und wehe, es könnte jemand sprechen, der das nicht ganz versteht oder nicht hundertprozentig dahinter steht. Aber wir werden das noch ein Stück weit näher vielleicht in den Blick kommen, dass vielleicht der Kreis doch ein wenig weiter sein kann. Jesus lehrt also seine Jünger vor dem übrigen Volk. Und zunächst geht er auf die damaligen Gefährdungen des Betens ein, Gefährdungen, die es bis heute gibt. Nämlich da, wo Beten als eine fromme Leistung gilt, die zur Schau gestellt wird. Also Beten als eine fromme Leistung, damit ich andere damit beeindrucken kann, damit andere sehen, wie gut und wie schön ich beten kann oder wie ernst ich das Gebet nehme. Damals gab es Formen, wo man dieses Zur-Schau-Stellen praktiziert hat. Heute kann jeder Einzelne von uns sich mal überlegen, wo das vielleicht in unseren Reihen noch vorkommen kann, wo wir vielleicht da gefährdet sind. Beim Beten ist es immer wieder diese Herausforderung, sich an den Adressaten des Gebetes zu richten und viel weniger an die zu denken, die drumherum sind. Aber ich weiß noch, als junger Mensch, ganz so als Jugendlicher, wenn wir in die Gebetsstunde gingen, dann kam die Tante Martha: Wann willst du mal beten? Und dann hat man da gedacht, oh, nächste Gebetsstunde. Und dann hatte man sich's getraut. Dann kam sie: Warum ist lauter, Bär? Und auf einmal war immer so ein bisschen der Druck. Das ist so ein bisschen unsere Frömmigkeit. Wer betet laut? Wer kann in einer Gebetsgemeinschaft laut beten? Wer kriegt das hin? Aber bei all diesen Fragen geht es beim Beten nicht um uns. Es geht nicht um uns. In erster Linie. Es geht auch um uns, aber nicht in erster Linie. In allererster Linie geht es um den Adressaten. Und das andere, was Jesus hier aufgreift, ist, dass Gebet als Mittel zum Zweck missbraucht wird. Also viel bringt viel. Viel beten, damit ich auch hinterher ein cooles Ergebnis habe, damit ich sozusagen Gott bezwungen habe. Seneca, der große römische Philosoph, der hat gesagt, die Römer versuchen, die Götter durch ihre ständigen Gebete mürbe zu machen. Und vielleicht ist das auch in uns Menschen drin, dass wir glauben, wir müssten Gott mürbe machen. Wir müssen Gott nicht mürbe machen, damit er sich uns endlich zuwendet. Sagt doch der Herr selbst, denn euer Vater Himmel weiß, was ihr bedürft, er weiß es schon im Voraus. Aber wir wollen uns nun ein wenig, nachdem wir diese Gefährdungen einmal ganz kurz in den Blick genommen haben, mal versuchen, ein bisschen in dieses Gebet einzudringen. Und mir ist eines deutlich geworden: Das Gebet, das Vaterunser, hat deshalb so eine wichtige Bedeutung für uns, weil es der Herr selbst ist, der uns diese Worte schenkt. Es ist der Herr selbst. Es ist Jesus selbst. Es ist der Herr. Er schenkt uns seine Worte. Er gibt uns seine Worte, weil wir so oft um Worte ringen, weil wir nicht wissen, wie wir uns an Gott, den Vater, wenden können, schenkt Gott uns durch seinen Sohn selbst die Worte, damit wir zu ihm reden dürfen, ihn ansprechen dürfen. Was ist das für ein Privileg, nicht immer auf sich selbst geworfen zu sein? Manchmal gibt es Situationen, da fehlen uns die Worte. Da wissen wir gar nicht, was wir sagen sollen. Und dann zu wissen, das sind Worte, die der Herr selbst geschenkt hat, die er uns anvertraut. Er schenkt uns die Worte. Und durch ihn und mit ihm kommen wir auf einmal Gott näher. Stück für Stück. Und Jesus hat schon in dieser Anrede, die er für dieses Gebet gewählt hat, die Anrede, die er selbst in seinem eigenen Gebet, in seinem persönlichen Gebet praktiziert hat, Abba, Vater, Abba, lieber Vater. Wir können heute dieses Wort Abba nur schlecht übersetzen, weil der Vater, der liebevolle Vater damals in der Kultur der damaligen Zeit nochmal eine ganz andere Autoritätsperson, von dem eine natürliche Autorität ausging. Also der Vaterbegriff hat eine ganz andere Wertung oder ein ganz anderes Empfinden wird bei Menschen dort damals ausgelöst als bei uns heute. Aber Abba ist diese Anrede an den Vater im Himmel, die zugleich Ehrfurcht und Respekt und Nähe in einem ausmacht. Also Respekt, Achtung und gleichzeitig Nähe, dass ich in diesem vertrauten Verhältnis zu Gott, den Vater, wenden kann. Und na klar fragen wir uns, kann denn jeder so beten? Kann denn jeder so Gott als seinen Vater anreden? Nun, alle Menschen kommen von Gott her und sind dafür bestimmt, Gottes Kinder zu werden und Gottes Kinder zu sein. Jeder Mensch, der von Gott geschaffen ist, ist ein Gedanke von ihm. Und im Psalm 8 heißt es: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und Luther übersetzt: Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Da wird von dem Menschenkind gesprochen. Weil jeder Mensch, egal wer er ist, ist doch nicht durch Zufall in diese Welt hineingekommen. Jeder Mensch hat seinen Ursprung in Gott. Unsere menschlichen Väter, die wir haben, die unterscheiden uns. Jeder hat seinen Vater, jeder hat seine Familie, jeder hat seine Verwandtschaft, jeder hat seine Sippe. Du gehörst dorthin und ich gehöre dorthin. Aber wenn Gott uns seine Kinder, Menschenkinder nennt, dann wird damit etwas deutlich, dass in ihm unser Ursprung liegt. Er hat unser Sein, unser Leben gewollt. Und deshalb sind potenziell alle Menschen für diese einzigartige Beziehung mit ihrem Schöpfer bestimmt. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen, der ihnen allen das Herz, das Innerste, das Personsein geschaffen hat. Der achtet auf ihre Werke. Gott hat den Menschen zum Gegenüber geschaffen. Und der Mensch ist dafür bestimmt, Gott Antwort zu geben. Und deswegen ist das die allererste Bedeutung im Vatersein, dass er der Ursprung ist. Unser Ursprung liegt nicht in uns selbst. Und deswegen betet der Apostel Paulus, deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Und Paulus macht in dieser Selbstaussage etwas ganz Wichtiges. Wenn Menschen oft die Probleme haben, Gott als Vater anzusprechen, dann haben sie manchmal negative Erfahrungen mit ihrem menschlichen Vater gemacht. Und sie projizieren diese Erfahrungen auf Gott. Paulus macht es genau andersrum. Nicht der menschliche Vater ist der Maßstab für das rechte Vatersein. Nicht dein menschlicher Vater, so gut oder so schlecht er denn war. Wir dürfen nicht unsere menschlichen Väter als Maßstab nehmen, um das auf Gott anzulegen. Es gibt einen ganz anderen Maßstab für das Vatersein Gottes. Es gibt einen ganz anderen Maßstab. Johannes 14. Da kommt der Philippus zu Jesus und sagt: Zeig uns den Vater. Und Jesus sagt: Philippus, weißt du das nicht? Hast du das noch nicht mitbekommen? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus selbst ist der Maßstab für das Vatersein Gottes, sein Wesen, sein Charakter, das, was ihn als Person ausmacht. So wie der Vater ist, so ist der Sohn. Und so wie der Sohn ist, so ist der Vater. Und wenn du an deinen menschlichen Vater gezweifelt hast oder verletzt worden bist oder was auch immer, nimm ihn nicht zum Maßstab für Gott, sondern schau dir Jesus an. Und dann entdeckst du das Wesen des Vaters im Himmel. Und deswegen erst der Ursprung, Gott, unser Vater, als der, aus dem unser Sein kommt. Aber das ist noch keine Beziehung. Wenn ich weiß, wo drin mein Ursprung liegt, dann habe ich schon mal etwas ganz Wichtiges erkannt. Und manche Leute, wie gesagt, haben Angst und sagen, ja, wie kann jemand das beten, der jetzt noch keine Beziehung zu Jesus hat? Wisst ihr, wir laden hier Menschen in diesen Gottesdienst ein. Jeder darf kommen. Wir fragen dann nicht nach, wie nah bist du Gott? Hast du schon das Evangelium verstanden? Sonst lassen wir dich hier nicht rein. Sondern wir laden alle ein. Unsere Gottesdienste sind öffentlich. Und wenn dann Menschen hier unter uns sind, vielleicht mag heute Morgen jemand sein, der mit Glauben gar nicht viel anfangen kann. Dann sagt der Andreas, wir wollen beten. Dann sagt, wir stehen dazu auf. Auf einmal stehen alle auf. Ich habe noch nie erlebt in einer Versammlung, ich bin jetzt über zwei, doch ältere Leute, die nicht aufstehen konnten, die sind sitzen geblieben. Aber ich habe noch nie erlebt, dass irgendein Mensch in einem Gottesdienst, wenn wir gesagt hätten, wir beten, wir stehen dazu auf, dass irgendjemand bewusst sitzen geblieben wäre. Warum? Auf einmal in dieser Gemeinschaft werden Menschen, die vielleicht noch ganz weit weg sind, allein durch den Gestus, durch die Haltung mit hineingenommen in ein Geschehen. Das sind solche kleine Zeichen dafür, dass ich mich Gott nähere, indem ich eine Haltung einnehme und sage, Gott, es ist manchmal nur die Haltung. Und da sagen wir auch nicht, du darfst nicht aufstehen, du kennst Gott noch nicht. Nein, wir möchten Menschen einladen, Schritt für Schritt, Stück für Stück in die Nähe Gottes hineinzukommen. Und deswegen möchte ich gerne dieses Gebet beten. In der Gemeinde, als Jünger, aber auch mit denen, die noch dazukommen sollen, die mit hineingenommen werden sollen. Jetzt habe ich so lange über das Vatersein gesprochen. Ich werde heute die Predigt nicht abschließen können. Ich werde noch mal dranhängen müssen. Ich möchte nur noch auf die erste Bitte eingehen. Das Gebet ist folgendermaßen aufgebaut. Es hat eine innere Struktur, es hat einen Aufbau, dieses Gebet. Als erstes ist die Anrede, unser Vater. Und wisst ihr, ich habe ja heute Morgen eine Ansage gemacht, wo es auch um Einheit ging. Sobald wir gemeinsam unser Vater beten, bekennen wir uns nicht nur dazu, dass ich meinen Ursprung in Gott habe, sondern dass mein Nächster genauso seinen Ursprung in Gott hat als Schöpfer. Und das ist etwas, was Menschen zusammenbringt, wo wir eine Menschlichkeit haben, die uns zueinander führen soll. Nach der Anrede kommen drei Bitten. Die ersten drei Bitten heißt es: Unser Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und fällt uns bei diesen drei Bitten, die am Anfang stehen, etwas auf? Es geht nicht um uns. Es geht um Gott. Sein Name werde geheiligt, sein Reich komme, sein Wille geschehe. Sobald wir bewusst dieses Gebet beten, wird unser Blick von uns selbst weggelenkt. Ein Psalmbeter sagt: Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Unser Blick geht weg von uns selbst. Und das ist das Wichtige, was wir als Menschen lernen dürfen. Unser Heil beginnt damit, dass wir von uns selbst wegschauen und dass wir auf ihn schauen, ihn in den Blick bekommen, ihn anreden und mit ihm in Kontakt treten. Und dann kommt es zu dieser allerersten Bitte: Dein Name werde geheiligt. Wisst ihr, Namen haben die Funktion, dass man den einen vom anderen unterscheiden kann. Namen haben die Funktion, dass ich dich anreden kann, dass ich dich ansprechen kann, dass ich weiß, wer du bist. Und in der Antike gab es früher eine gewaltige Götterwelt. Alle Götter hatten unterschiedliche Namen. Manchmal gab es Ortsgottheiten. Und deshalb, als Mose beim brennenden Dornbusch steht, fragt er in diesen brennenden Busch hinein, dessen Flamme immer weiter brennt: Und wenn ich zu den Israeliten gehe, welchen Namen soll ich sagen? Welcher Gott bist du? Und Gott gibt eine ganz eigentümliche Antwort. Ein geheimnisvoller Name. Gott offenbart sich mit diesem Namen: Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Und man denkt sich: Was ist das denn für ein Name? Ich bin, der ich bin. Was sollen wir damit anfangen? Wisst ihr, in dem Namen wird ein Geheimnis deutlich. Es gibt nur einen Gott. Gott braucht keinen Namen. Wir Menschen brauchen Namen, weil es viele von uns gibt. Gott braucht keinen Namen. Er ist, der er ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und es gibt nur den einen und nicht die Menge der Unterscheidungen. Und weil er der eine ist, deswegen ist er der Gott: Ich bin, der ich bin. Und deswegen haben die Juden diesen geheimnisvollen Namen Jahwe nie in den Mund genommen. Immer als heilig geachtet, nie ausgesprochen. Anstelle von Jahwe haben sie immer Herr gesetzt, Adonai. Weil sie damit anerkannt haben: Gott ist Gott. Und trotzdem offenbart sich Gott mit einem Namen, oder vielmehr, er macht sich ansprechbar. Er macht sich ansprechbar. Er offenbart sich. Und indem Gott sich offenbart, also seinen Namen offenbart, macht er sich ansprechbar. Er kann angeredet werden. Er ist nicht der ferne Gott, sondern er will angeredet werden. Aber wisst ihr, jedes Mal, wenn wir uns vorstellen, jedes Mal, wenn wir uns mitteilen und unseren Namen vorstellen, jedes Mal gehen wir ein Risiko ein. Heutzutage musst du auf deine persönlichen Daten im Internet ganz schön aufpassen. Du musst aufpassen, wem teilst du deinen Namen, deine Adresse mit. Aus welchem Grund? Menschen können damit Missbrauch betreiben. Und genauso ist es bei Gott. Gott ist dieses Risiko eingegangen, indem er sich anreden lässt, indem er sich ansprechen lässt, indem er seinen Namen kundtut, geht er das Risiko ein. Der Prophet sagt, wegen uns wird dein Name verlästert in aller Welt. Indem Gott sich offenbart, indem er sich anreden lässt, geht er gleichzeitig das Risiko ein, dass sein Name missbraucht wird. Und ihr Lieben, wie oft ist dieser Name Gottes in dieser Welt missbraucht worden? Wie oft ist er für Anliegen, für Zwecke missbraucht worden? Wie oft ist der Name Gottes verzweckt worden? Wie oft hat man wegen selbstsüchtiger, eigensüchtiger Motive den Namen Gottes verwendet? Wie viele Bomben, Kanonen wurden im Namen Gottes gesegnet? Und wie oft ist der Name Gottes in unserem Kleinen, auch bis in Gebete hinein, missbraucht worden? Manchmal ganz unbewusst. Gott geht dieses Risiko ein. Und wenn hier es im Vater unser heißt, dein Name werde geheiligt, dann bedeutet es, dass wir selbst als Menschen dem Namen Gottes nie die Würde und die Ehre bringen, geben können, den sein Name verdient. Und deswegen lehrt Jesus uns zu beten, dein Name werde geheiligt, dass Gott selbst seine Ehre wiederherstellt, dass er selbst die Würde und die Heiligkeit seines Namens wieder hervorbringt, weil wir als Menschen dazu nicht in der Lage sind. Er muss es selbst tun. Und er tut es immer dort, wo Menschen sich ihm nähern und wo er sie zu sich zieht. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Und wo Menschen von Gott in die Gegenwart hineingezogen werden, in die Beziehung hineingezogen werden und wo sie es lernen, auf Gott zu sehen und ihn sozusagen an die erste Stelle in ihr Leben zu stellen, dort beginnt, dass sein Name geheiligt wird. Aber Gott selbst muss es tun. Wir Menschen können das gar nicht. Wir sind auf ihn angewiesen. Und jedes Mal, wenn wir beten dürfen, dein Name werde geheiligt, dann bitten wir Gott selbst darum, dass er seinem Namen die Würde und die Ehre und die Heiligkeit verschafft. Und gleichzeitig werden wir durch diese Bitte mit hineingenommen. Genauso ist es bei den Bitten, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir sind schon über die Zeit hinaus. Ich möchte ganz kurz noch sagen, dein Reich bedeutet die Herrschaft. Nicht, dass wir ein geografisches Reich haben, nicht, dass wir eine riesengroße Kirche haben, sondern dass das Reich Gottes bedeutet, dass die Herrschaft Gottes in dieser Welt aufgerichtet wird. Und weil sich Gott in Jesus als Herr offenbart, ist es die Herrschaft des Sohnes. Es ist die Herrschaft des Sohnes, wenn wir beten, dein Reich komme. Und die Bergpredigt, die Jesus gelehrt hat, darin wird sozusagen deutlich in der Bergpredigt, wie Jesus seine Herrschaft sieht. Das Reich ist die Herrschaft von Jesus. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dieser Wille Gottes, er kann nur dort geschehen, wo er vom Himmel herab zu uns kommt. Der Wille Gottes geschieht im Himmel, vollkommen. Im Himmel ist er erfüllt. Und deswegen lehrt Jesus, dein Wille geschehe wie im Himmel, wo er schon geschieht in der Ewigkeit. Und damit der Wille Gottes aus der Ewigkeit heraus auf uns Menschen kommt, dass wir nach seinem Willen leben, nach seinen Ordnungen leben, nach seinem Willen fragen. Aber auch das ist wiederum etwas, dass Gott seinen Willen für unser Leben, seine guten Absichten in unser Herz hineinlegt, damit nicht unser Eigenwille regiert und so viel Unheil in dieser Welt stiftet. Ich mache hier einen Punkt und werde in einem zweiten Teil das Vaterunser in einer meiner nächsten Predigten weiter predigen. Ich denke, wir haben heute Morgen einiges gehört, was wir mit nach Hause nehmen können und wo wir drüber nachdenken können. Ich möchte euch einladen, jetzt einmal dieses Gebet ganz bewusst mitzubeten, und wir stehen dazu auf. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.